Ja, wenn ich so diese allgemeine, uralte Frage stelle, was ist der Sinn deines Lebens? Dann sagen viele, die Frage hat einen Bart. Die ist eigentlich schon so oft gestellt worden und eigentlich total langweilig. Manche wiederum sagen, die Frage, die ist so philosophisch, die ist so tiefgründig, da will ich lieber gar keine Antwort drauf geben. Das ist mir viel zu kompliziert, dazu was zu sagen. Und andere wiederum, die sagen, ja, ich muss das versuchen, mit vielen Worten zu beschreiben, was sie eigentlich meinen und was für sie wohl der Sinn des Lebens ist. Und dann versucht man das so zu relativieren und sagt, ja, das kann man nicht so genau sagen, das kommt ja immer darauf an, so wie gerade die Verhältnisse sind. Oder so Sprüche wie, das Wichtigste ist doch Gesundheit. Ne? Kennt ihr den Spruch? Hauptsache gesund, das ist so das Allerwichtigste. Oder die Liebe, das ist der Inhalt des Lebens, das Ziel, wie auch immer. Christen wissen natürlich, wie man darauf richtig antwortet. Die haben ganz andere Antworten parat. Die sagen dann, ich will den Willen Gottes in meinem Leben tun. Ich will Gott die Ehre geben. Ich will ihn verherrlichen. Ja, das klingt auf alle Fälle schon mal fromm, das muss man sagen. Ob die Leute immer wissen, was sie da so sagen? Was ist das denn eigentlich, Gott verherrlichen? Was soll das eigentlich bedeuten? Man hat so seine Floskeln parat und seine Antworten. Die Frage ist, wie ehrlich sind diese Antworten eigentlich? Meine ich das wirklich so? Ich habe den Eindruck, manchmal formulieren wir die Antworten so, dass wir das sagen, was wir meinen, denken zu müssen. Wir denken, das ist jetzt so die richtige Antwort, oder wir wollen das eigentlich so denken, wir tun es aber nicht. Und wir antworten nicht das, was die Wahrheit ist, sondern was wir gerne hätten, was die Wahrheit wäre. Oder wie wir vielleicht richtig denken würden, was so die richtige, in Anführungszeichen, Antwort wäre. Lass mich die Frage heute einmal anders stellen. Das ist schon im Intro-Video angeklungen. Was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Darüber möchte ich mit euch heute mal nachdenken. Und einige von euch sind verheiratet oder in einer Beziehung, dann kann das schon mal sein, dass einem sehr unterschiedliche Dinge wichtig sind oder auch unwichtig sind. Und so ein Pärchen, dem unterschiedliche Dinge wichtig sind, dem können Sachen passieren, wie ihr das in dem nächsten Bild seht. Wenn einem nicht die gleichen Dinge wichtig sind, dann kann es schon mal Komplikationen geben. Ich hoffe, euch geht es in eurer Ehe nicht so, dass dem einen der Hochzeitstag ganz wichtig ist und dem anderen überhaupt nicht und dann gibt es Stress und Streit. Aber wenn wir ehrlich sind, viele Konflikte, auch in Ehen, die entzünden sich an so ganzen Kleinigkeiten. Das sind nicht die großen Dinge, das sind oft Kleinigkeiten, wo man unterschiedliche Prioritäten hat. Was ist dir wichtig? Oder wofür investierst du am meisten Zeit? Oder vielleicht mal noch deutlicher, wofür oder wie viel wärst du bereit für das, was dir wichtig ist, zu bezahlen? In welcher Form auch immer. Was ist dir das wert? Oder machen wir es emotionaler, auch das haben wir schon heute im Video gesehen. Wovon träumst du? Oder worüber freust du dich am meisten? Oder worauf freust du dich am meisten? Denn das, wo man sich so richtig drauf freut, wo man ständig drüber nachdenkt, das sind eigentlich die Dinge, die uns auch wichtig sind. Und dann kommen wir nämlich der Wahrheit ein bisschen näher auf die Spur, als nur diesen vorgefertigten christlichen Antworten, die wir in manchen Büchern gelesen haben und die wir vielleicht auch wirklich so meinen oder denken, wir meinen das so, aber eigentlich ist es nicht wirklich die Wahrheit, wenn wir ehrlich sind. Ganz ehrliche Antworten, die müssten eigentlich anders lauten. Die müssten bei dem einen lauten, zum Beispiel, ich denke eigentlich permanent an einen Südseeurlaub. Da würde ich gerne mal hin. Oder ich mache mir ständig Gedanken, wie ich das Geld zusammenkratzen kann, um mir ein Haus zu kaufen. Oder manche Männer müssten ehrlich antworten, ich denke ständig an andere Frauen. Oder irgendwelche anderen Dinge, wie kann ich eine Versicherung noch machen oder wie kann ich beruflich aufsteigen? Die ehrlichen Antworten sind nicht immer so toll und so fromm und lassen uns in einem nicht so guten Licht erscheinen. Aber es hilft manchmal, der Wahrheit auch ins Gesicht zu gucken. Oder auch mal so die Frage, wie wichtig ist dir Gott eigentlich wirklich? Wie oft denkst du denn im Alltag an Gott oder über Gott nach? Was beschäftigt dich denn wirklich so an Gott? Ist das wirklich so, dass du von morgens bis abends an Gott denkst? Ich habe den Herrn ständig vor Augen, kann man gut singen, das stimmt. Und ich sage ja auch nicht, dass wir solche Lieder jetzt nicht mehr singen dürfen, wo wir all diese Versprechungen machen. Es ist Anbetungszeit und da formulieren wir auch vielleicht unsere Wünsche. Aber manchmal ist es ganz gut, sich selber zu fragen, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig? Vor der Corona-Pandemie hätten vermutlich viele Christen gesagt, also Gottesdienste sind mir sehr, sehr wichtig. Und dann kam Corona. Oh, und dann konnte man sich erst nicht treffen, dann wusste man nicht, wie gefährlich ist das, kann man sich anstecken, kann man sich nicht anstecken. Mittlerweile haben wir viele Möglichkeiten durch Masken oder durch Schutzimpfungen oder durch Testungen oder was, dass man doch fast normal wieder leben kann. Aber viele Leute stellen fest, ach nee, so wichtig sind mir die Gottesdienste gar nicht. Und das geht interessanterweise ja durch alle Gemeinden, zumindest in Deutschland. Vom Ausland, da habe ich keine Erfahrung oder keine Zahlen, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es in Deutschland so gut wie jeder Gemeinde so geht. Durch die Corona-Pandemie haben die ganz, ganz viele Leute teilweise sogar scheinbar permanent verloren. Es gibt also scheinbar doch eine ganze Menge Christen, wenn es denn dann ehrlich wird, stellen sie fest, ach so ganz so wichtig sind mir die Gottesdienste ja doch nicht. Das war vielleicht schon früher so, aber durch diese Pandemie ist das deutlich zutage getreten. Die Pandemie hat etwas deutlich gemacht, wo wir uns vorher vielleicht in die Tasche gelogen haben. Und ich finde das, möchte das mal definieren, was ich damit meine. Ich meine nicht mit einem Gottesdienst, den Gottesdienst im Fernsehen zu verfolgen. Das ist etwas anderes. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Konzert war. Warum gehen Menschen in ein Konzert? Man kann eigentlich jede Musik, jeden Künstler, das kannst du zu Hause auf CD oder Spotify oder wo auch immer hören, in bester Qualität, meistens viel besser aufgenommen mit den besten Musikern überhaupt. Die Live-Konzerte sind von der Soundqualität oder auch von den Musikern nicht immer unbedingt so die besten. Aber trotzdem gehen Leute in Live-Konzerte. Warum? Weil das halt was anderes ist, bei der Musik live dabei zu sein oder Festivals. Ja, man geht dahin, weil man will diese Atmosphäre schnuppern, die Luft. Das sagt das mal jemandem, der da gerne unterwegs ist. Ja, alle zu Hause, klar, über Kopfhörer höre ich auch meine Musik. Aber in Live-Konzerten zu sein, das ist ein Unterschied. Oder erzähl einem jungen, verliebten Paar, du, ihr müsst euch heute nicht persönlich treffen, ihr könnt euch über Zoom unterhalten, das reicht vollkommen aus. Das ist, die Informationen, die da fließen können, die sind doch da. So, ne? Also ihr merkt, es ist doch ein Unterschied. Und nicht nur das. Es geht nicht nur darum, dass man selber live dabei ist. Nicht nur, dass du die Leute selber siehst, sondern es gibt einen ganz entscheidenden Punkt. Du wirst von anderen Menschen gesehen. Und du prägst durch deine Gegenwart andere Menschen. Du bist ein Teil des Ganzen. Wir haben ja nicht eine Veranstaltung, wo, das sieht manchmal so aus, ja, ihr sitzt da, ich stehe hier und ich biete euch jetzt so ein Bühnenprogramm und ihr konsumiert das und dann geht ihr nach Hause. Das kann man tatsächlich auch vom Fernseher machen, ja, dann kriegt man das so mit und geht wieder. Aber Gemeinde, Gemeinschaft, Gottesdienst ist viel mehr. Das ist die, wir sind zusammen, wir nehmen uns gegenseitig wahr und allein durch unsere Anwesenheit prägen wir uns. Du redest mit Menschen, mit denen würdest du sonst nicht reden. Du bist hier mit Menschen zusammen, mit denen wärst du vielleicht auch unter normalen Umständen nicht befreundet. Die würdest du auch nicht anrufen, auch nicht im Lockdown. Auf die Idee würdest du vielleicht gar nicht kommen. Aber hier, man begegnet sich, man spricht miteinander, man tauscht sich aus und damit prägst du Menschen. Da passiert etwas, was sonst nicht passiert. Es gibt eine ganze Menge nonverbaler Kommunikation, so haben das die Wissenschaftler herausgefunden. Durch die Art, wie man hier steht, wenn ihr mich genau anguckt, seht ihr, da ist ein Schnürsenkel auf bei mir gerade so. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, wo wir Dinge weitergeben, vermitteln. Und es gibt eine ganze Menge Kommunikation, die verloren geht, wenn man sich nicht persönlich begegnet. Die persönliche Begegnung ist wichtig. Natürlich ist es anstrengend, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein und Menschen zu treffen, die man möglicherweise nicht unbedingt mag. Aber ich glaube, das ist auch ein Teil von Gottesdienst. Man lernt, mit Menschen zusammen zu sein, die einem nicht unbedingt so liegen. Und wir lernen, damit klarzukommen, uns mit Menschen zu verständigen, auch wenn wir vielleicht nicht immer so auf einer Wellenlänge schwimmen. Und manchmal denke ich, wo gibt's das denn sonst noch als in einer Gemeinde, wo so viele unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Bildungsniveaus zusammenkommen und man ist ein Leib. Oder wie wir letzten Sonntag gehört haben, ein Herz und eine Seele. Das ist ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ja auch anstrengend, das ist ja auch Arbeit. Klar, Gemeinde ist anstrengend. Gottesdienste hier persönlich live vor Ort zu erleben, das ist auch ein Stück weit oder kann auch mal anstrengend sein. Aber das ist gut für uns. Wir brauchen das. Das ist das, was Gott von uns möchte, wie er uns auch fordern und herausfordern möchte und fördern möchte. Es kostet nicht viel, zu einem Gottesdienst zu gehen, aber es kostet ein bisschen. Und manchen Christen ist das zu viel. Die wollen das nicht. Der Preis ist ihnen da schon so. Es ist ihnen halt doch nicht so wichtig. Wir haben schon öfter in den letzten Monaten, vielleicht in den letzten anderthalb Jahren während der Pandemie, über Hebräer 10 gesprochen. Auch vor zwei Wochen hat Pastor Norbert Seeland das angesprochen. Ich lese es nochmal vor. Ich hoffe, dass ihr euch da jetzt nicht genervt fühlt oder auf den Schlips getreten fühlt. Wir dürfen uns nicht der schlechten Gewohnheit einiger anschließen, die unsere Zusammenkünfte vernachlässigen. Wir müssen stattdessen, und das finde ich ganz gut, einander ermutigen. Und das umso mehr, als ihr den großen Tag näher kommen seht. Es geht ja also nicht darum, einfach nur einen Gottesdienst zu hören oder eine Predigt zu hören. Das kann man tatsächlich auch im Internet. Und wenn ihr den gesamten Zusammenhang auch von diesem Kapitel mal lest, zu Hause, macht das ruhig mal, dann stellt ihr fest, es geht um die Gemeinschaft, es geht um die Anbetung Gottes, um die gemeinsame Anbetung. Und so wie man in einem Live-Konzert, wie ein Live-Konzert etwas anderes ist, so ist auch die gemeinsame Anbetung etwas anderes. Das ist nicht nur ein anderes Gefühl, sondern ich glaube, da passiert geistlich etwas anderes, wenn Menschen eins werden, gemeinsam beten oder auch gemeinsam anbeten. Das ist zwar wichtig, dass wir das auch zu Hause tun, aber möglicherweise oder scheinbar ist das so, dass in der Gemeinschaft der Heiligen, wie es die Bibel immer ausdrückt, durch das gemeinsame Beten, durch das gemeinsame Anbeten Gottes, durch den gemeinsamen Lobpreis, passiert geistlich etwas in uns und auch in der unsichtbaren Welt, was sonst nicht geschehen würde. Das ist irgendwie was Besonderes. N.T. Wright, ein Kommentator, schreibt zu diesem Vers, den wir gerade gelesen haben, die Gefahr, dass Menschen meinen, sie könnten ganz alleine Christ sein, scheint in der frühen Kirche genauso vorhanden gewesen zu sein wie heute. Und genau dieser Vers 25 warnt uns davor. Jetzt muss man dazu sagen, damals war der Preis, in einen Gottesdienst zu gehen, ungleich höher. Damals hatten Menschen Angst, gesehen zu werden, von anderen Menschen gesehen zu werden, wie sie in einen Gottesdienst gehen. Da gab es, manche Christen haben sich in Synagogen getroffen, das ging aber oft auch nicht, weil Juden und Christen sich doch schnell so ein bisschen auch auseinanderentwickelt haben. Und da mussten sie sich irgendwo treffen, teilweise auch am Fluss haben sich manche Christen getroffen oder an irgendwelchen öffentlichen Plätzen, im Tempel manchmal oder eben auch in Privatwohnungen. Und das fiel schon auf. Und die Menschen hatten Angst. Und sie hatten Grund zur Angst, denn später war das so, dass Menschen dafür ins Gefängnis kamen, sogar umgebracht wurden, also den Tod fürchten mussten. Und dennoch haben sie es getan. Und das finde ich immer so faszinierend. Das gibt es ja heute auch. Es gibt ja wirklich viele Länder, wo es brandgefährlich ist, Christ zu sein. Und wo es brandgefährlich ist, in einen Gottesdienst zu gehen. Du riskierst wirklich dein Leben. Und manchen Christen ist das scheinbar so wichtig, diesen Gottesdienst zu besuchen, dass sie es tun und ihr Leben, ihre Gesundheit riskieren. Ich stelle also fest, unter Christen auf dieser Welt gibt es teilweise sehr, sehr unterschiedliche Wertvorstellungen, obwohl wir ja alle denselben Glauben haben und an denselben Gott glauben. Was ist dir wichtig? Das erkennst du ganz leicht, wenn du eben darüber nachdenkst, was bin ich bereit, in Kauf zu nehmen? Für das, was mir wichtig ist. Was darf es mich kosten? Und ich bin heute ein bisschen überspitzt vielleicht. Das tut mir leid. Seht es mir nach. Ich möchte mal sagen, in unserer Zeit reicht eine Pandemie aus, um manche Menschen dauerhaft vom Gottesdienst fernzuhalten. In anderen Ländern ist selbst die Todesstrafe nicht genug Grund für Menschen, nicht zum Gottesdienst zu gehen, weil ihnen das wichtig ist. Und an solchen Punkten, wenn es dann so entscheidend wird, wenn es um unsere Gesundheit geht, unser Leben oder bei uns vielleicht nur um unser Ansehen in der Gesellschaft oder bei manchen Nachbarn, dann wird schnell deutlich, wie wichtig ist mir dies und jenes eigentlich. Man kann schnell was sagen, aber ob es dann auch so ist? Als Älteste sehen wir, unter Christen eine gewisse Trägheit oder Lauheit. Und gleichzeitig gibt es ja große gesellschaftliche Herausforderungen in unserer Zeit. So der Mainstream, das allgemeine Denken, das allgemeine, ich sag mal, Wertekorsett unserer Gesellschaft verändert sich stark. Wie positionieren wir uns eigentlich bei den verschiedenen Fragen, die unsere Gesellschaft so beschäftigen auch? Da gibt es durchaus Herausforderungen, aber viele Christen sind darauf überhaupt nicht vorbereitet. Die machen sich darüber gar keine Gedanken, wissen gar nicht, was ist mir wichtig, welche Werte die halte ich hoch und für welche muss ich nicht unbedingt kämpfen, weil das ist Unsinn, darüber zu streiten. Das kann man so machen, das kann man so machen. Was ist dir eigentlich wichtig? Wie wollen wir denn damit umgehen? Und wir stellen fest, dass wir ein neues geistliches Aufwachen in der Christenheit brauchen. Das hat auch die Pandemie sehr deutlich gemacht, dass viele Christen in vielen Bewegungen ist was eingeschlafen. Wir brauchen wieder die Kraft des Heiligen Geistes, das haben wir heute auch schon gesungen. Und jetzt sagen manche vielleicht von euch, ja genau, die Gottesdienste, die sind immer so genau durchgeplant und so gut organisiert. Wo bleibt da das Spontane, wo bleibt der Heilige Geist, wo bleibt dieses Unorganisierte und dieses Emotionale? Ich sag mal, das meine ich damit gar nicht. Das gehört auch dazu, weil wir Menschen sind Menschen mit Emotionen, mit Gefühlen und deswegen gehören Emotionen auch in einen Gottesdienst hinein, weil es ein Abbild auch unseres Lebens, unserer Persönlichkeit ist. Das finde ich sehr richtig. Aber der Heilige Geist ist nicht der Garant für emotionale Gottesdienste. Das haben wir manchmal früher ein bisschen verwechselt. So, wenn dann viele Menschen geweint haben und das emotional war, dann war der Heilige Geist da. Das würde ich so nicht unbedingt unterstreichen. Wir lesen: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Jünger damals, als Jesus gerade so in den Himmel aufgefahren ist, die hatten Angst. Denen war Jesus wichtig, aber sie hatten trotzdem Angst, dass sie öffentlich gesehen werden. Sie haben sich nicht so mal eben getraut, für das, was ihnen wichtig war, auf die Straße zu gehen. Aber dann kam der Heilige Geist und dann hatten sie diese Kraft, diese Furchtlosigkeit. Die Menschenfurcht war weg und sie sind losgegangen. Und sie sind nach Jahrzehnte und Jahrhunderte rausgegangen und haben alles riskiert, weil der Heilige Geist mit ihnen war. Und das ist was ganz, ganz Entscheidendes, was der Heilige Geist tut. Das ist was ganz Entscheidendes, was wir in unserer Gemeinde, in der weltweiten Gemeinde brauchen heutzutage. Dass Christen wieder diesen Geist der Kraft haben. Menschenfurcht verlieren, das geht mir ja genauso. Auch Pastoren sind nicht besser, weil sie das beruflich machen. Ja, wir kneifen auch manchmal, wenn es darauf ankommt, mal was zu sagen oder auch mal Farbe zu bekennen. Wir brauchen diesen Geist der Kraft. Und Besonnenheit, das bringen viele gar nicht mit dem Heiligen Geist in Verbindung. Die denken, ja, das ist immer so ein bisschen emotional und ungeplant. Aber ich kann voll Heiligen Geistes sein, total erfüllt und total rational, besonnen und überlegt vorgehen. Warum? Weil ich den Heiligen Geist gebeten habe, dass er mein Denken und meine ganzen Gedanken und mein Planen, dass er das bestimmt. Ich glaube, und ich bin davon überzeugt, ich mache nicht alles richtig, aber ich glaube, dass Gott in meinen Gedanken zu mir reden kann, dass er in meinen Planungen dabei ist. Und wenn wir als Älteste etwas auch beschließen oder etwas festlegen, dann bete ich ganz oft: Gott, wir machen das jetzt so, wir halten das für richtig mit unserem menschlichen Verständnis, aber wenn das falsch ist, dann stopp du uns, dann zeig uns das, dann führ uns auf einen anderen Weg. Und wenn du das nicht tust, dann sehe ich das auch als Bestätigung: Gott, in die Richtung werden wir jetzt weitergehen. Ich glaube, Gott redet auch durch seinen Geist in unserem Verstand zu uns. Das können wir tun. Wir brauchen ihn. Wir brauchen diesen Geist, der uns die Angst nimmt, der uns wieder mutig macht. Wie geht es dir? Hast du Angst? Hast du Angst, dass Menschen wissen, was du wirklich glaubst? Dass Menschen merken, du bist davon überzeugt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der auf diese Welt kam, gestorben ist und auferstanden ist. Das sind ja alles Dinge, die heutzutage schwer zu fassen sind und auch wissenschaftlich nicht zu erklären sind. Hast du Angst davor? Oder hast du vielleicht Angst davor, krank zu werden? Hast du auch immer noch Angst vor Corona? Ich sage ja nicht, dass wir vor allem bewahrt bleiben. Das sind ja die ersten Christen auch nicht. Aber sie hatten keine Angst mehr von dem, was möglicherweise kommen kann. Ich glaube, wir alle brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes ganz neu. Und deswegen, weil wir davon als Älteste überzeugt sind, wir brauchen diese Kraft, wollen wir eine Zeit des Gebetes und des Fastens ausrufen. Wir wollen im Oktober 3 Wochen beten und fasten. Wie geht's dir jetzt damit, wenn du das so hörst? Vorsicht, Vorsicht. Seid ihr wirklich davon überzeugt? Oder ich kann mir vorstellen, dass jetzt einer sagt so, oh nee, darauf habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Beten, fasten, nee, das passt gerade überhaupt nicht so in meine Lebensplanung rein. Irgendwie, das muss es dann gleich mal so extrem sein. Ja, jetzt haben wir lange Zeit, waren wir so ein bisschen lau, jetzt müssen wir gleich wieder beten und fasten. Das ist da gleich mal so anstrengend. Und nee, wozu soll das überhaupt gut sein? Beim Thema Fasten wird sehr schnell deutlich, was ist mir eigentlich wichtig? Bin ich bereit, für etwas, was mir wichtig ist, auch mal ein Opfer zu bringen? Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, in Berlin hatten bis gestern junge Menschen einen Hungerstreik durchgeführt. Ich glaube, sie haben gestern aufgehört und der Letzte hat, glaube ich, 27 Tage lang nichts gegessen und die letzten Tage auch nichts getrunken. Da fragt man sich, wie kann man das denn machen? Ich habe gelesen, der hatte Gliederschmerzen, Bauchschmerzen und Hautausschläge, weil er nichts gegessen hat und auch nichts getrunken hatte. Die Eltern haben sich große Sorgen gemacht und das Ziel war, die wollten die Kanzlerkandidaten dazu bringen, mit ihnen öffentlich über das Klima, über die Klimapolitik zu reden. Und dieses Thema war ihnen scheinbar so wichtig, dass sie bereit waren, ihre Gesundheit zu ruinieren. Ich sage jetzt nicht, dass wir dieselbe Meinung haben müssen wie diese Menschen oder dass dieses Thema auch uns so wichtig sein soll. Ich sage auch nicht, dass wir fasten und beten müssen, bis wir umfallen und krank werden. Das sage ich überhaupt nicht. Aber ich stelle fest, es gibt in Deutschland Menschen, denen ist etwas wichtig. Die wissen, was ihnen wichtig ist und die sind bereit, dafür bis an die äußerste Grenze zu gehen. Die Frage ist, was ist uns eigentlich wichtig? Gibt es irgendwas, was uns als Christen so wichtig ist, dass wir unser Leben, unsere Gesundheit dafür riskieren würden? Man sollte oberflächlich denken, ja, wir haben doch allen Grund, wir haben doch Werte, wir haben doch Gott, wir haben doch Jesus. Das muss uns doch wichtiger sein als alles andere. Aber es sind oft nur schöne Sonntagsreden, die wir da sagen. Ist uns das wirklich so wichtig? Und mal ganz ehrlich, du musst ja nicht unbedingt fasten, bis du krank wirst. Du musst auch nicht unbedingt nichts essen. Man kann ja auch anders fassen. Es geht ja darum, sich Freiräume zu schaffen im Alltag, wie man Gott begegnen kann, wie ich ihm sonst nicht begegne. Ich glaube, für manche Jugendliche wäre das Schlimmste Internetfasten. Vielleicht wäre das mal eine Herausforderung, zu sagen, mal 3 Wochen, also wenn du es beruflich machen musst, okay, oder in der Schule, aber ansonsten nicht nebenher im Internet surfen. Und stattdessen die Zeit nehmen zum Gebet. Oder Fernsehfasten. Wie viel Zeit geht durch Fernsehen verloren? Wo sind die Zeitfresser in deinem Alltag, wo du sagst, auf die will ich, die sind mir zwar irgendwie schon sehr, liegen mir schon nahe, das sind so meine Gewohnheiten und darauf verzichte ich mal 3 Wochen und ich nehme mir besonders Zeit für Gott. Ich will auf ihn hören, ich will in der Bibel lesen. Ich glaube, wir brauchen das. Vielleicht hast du dir noch nie darüber Gedanken gemacht, was dir wirklich wichtig ist. Vielleicht ist dir das noch nie so in den Sinn gekommen. Man lebt halt so. Aber es kann auch gut sein, und ich glaube, das ist ein Großteil bei uns in der Gemeinde, die haben möglicherweise ihr Ziel aus den Augen verloren. Die wussten mal, was ihnen wichtig ist. Du wusstest vielleicht mal, was du willst, wo du hin willst. Aber dann kam das Leben, dann kam der Alltag, dann kamen die Verpflichtungen und das sind so viele Dinge passiert, dass man sein eigentliches Ziel aus den Augen verloren hat. Die Orientierung ist irgendwie weg, man reagiert nur noch. Ja, es gibt viele Anforderungen, die Familie muss versorgt werden, der Kredit muss abbezahlt werden und in der Firma gibt es wieder Stress. Und das beschäftigt uns so sehr, dass wir unsere eigentlichen Ziele, das, was uns eigentlich mal richtig wichtig war und wertvoll war, das ist uns abhanden gekommen. Und das Schlimme ist, dass wir manchmal uns damit abgefunden haben. Dass wir dann sagen, ja, das ist halt so. So ist halt das Leben. Früher, da war ich noch jung, da hatte ich noch so meine Träume und jetzt weiß ich es besser. Ist das wirklich besser, wenn du deine Ziele aus den Augen verloren hast? Ich glaube, wir können diese Fasten- und Gebetszeit, wir werden später in anderen Gottesdiensten noch genauer sagen, auch wann wir damit starten wollen, aber dass diese Zeit, diese 3 Wochen, die wir uns da mal rausgesucht haben, das kann eine Chance sein für jeden von uns, sich mal darüber Gedanken zu machen, worum geht's eigentlich in meinem Leben? Und zwar, worum geht es mir? Nicht, was ist so allgemein der Sinn des Lebens, was sagen die Pastoren, sondern was ist mir wirklich wichtig? Ich glaube, wir brauchen vielleicht mal so eine Bestimmung. Erstmal, wo stehe ich eigentlich? Was ist mir jetzt gerade wichtig und wo will ich eigentlich vielleicht hin? Und wie komme ich dann dahin? Wo stehe ich, wo will ich hin? Es geht darum, auch mal das eigene Leben zu hinterfragen. Das können wir nicht jeden Tag machen, das verstehe ich. Aber ab und an brauchen wir mal solche speziellen Zeiten. Die sind wie Leuchttürme, die uns mal wieder zeigen, eine Orientierung geben und sagen, pass auf, du bist jetzt an der und der Landmarke. Guck mal, wo du eigentlich hin wolltest, wo eigentlich dein Kurs war. Der Kurs ist irgendwie weg. Ich kenne niemanden, der an seinem Sterbebett sagt, ach, hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht. Die meisten sagen, ich habe da viel zu viel Zeit verbracht oder ich habe meine Familie vernachlässigt oder irgendwas. Und sie stellen dann fest, ich habe mein Leben vertrödelt. Und es ist irgendwie vorbei. Unser Leben ist halt nun mal nicht endlos. Wir alle haben ja nur eine begrenzte Zeit. Was mich manchmal unruhig macht, so innerlich so ein bisschen, manchmal nur so, kommt das nicht so richtig raus, aber ich merke das so, dass ich mal so die Gedanken habe, was ist, wenn Gott mit meinem Leben eigentlich noch was ganz anderes vorhatte oder noch ganz andere Pläne hatte, aber ich war irgendwie zu beschäftigt oder zu uninteressiert, um das zu hören, um das mitzukriegen. Ich kriege gar nicht mit, was ich eigentlich sein könnte in Gottes Hand, wenn ich mich wirklich in seine ein Werkzeug wäre in seiner Hand. Und das ist egal, ob du jetzt einen normalen Beruf hast und in der Gemeinde ehrenamtlich arbeitest oder ob man Angestellter ist in der Gemeinde, da geht es dir nicht besser. Da machst du auch vieles, weil du Angestellter bist. Aber was wäre noch alles möglich, wenn wir mal öfter auf Gott hören würden, mal Gott zuhören würden? Mich macht das manchmal ein bisschen unruhig. So ähnlich, wo ich denke, so, du bist auch in so einem Trott drin vielleicht und hast so deine eigenen Ziele. Und ich möchte damit jetzt keinen Leistungsdruck hervorrufen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, Druck oder Leistungsdruck, der entsteht, wenn wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun müssen oder nicht tun sollten. Aber wir tun es irgendwie trotzdem, haben dann auch irgendwie so ganz in unserem Unterbewusstsein so ein schlechtes Gewissen und versuchen das dann durch bestimmte Werke und Taten wieder so ein bisschen zu kompensieren. Und das ist ein unendlicher Stress, in dem wir da reinkommen. Und wir leben gar nicht in dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Und was uns wichtig ist, das ist schon mal gar nicht interessant. Es geht darum, was denken die Leute? Was denkt der Pastor von mir oder wer auch immer? Aber frag doch mal, was denkt denn Gott von mir? Weil er guckt ja ein bisschen tiefer in dein Herz hinein, in deine Motivation hinein. Nutze diese Zeit im Oktober, um deine Säge zu schärfen. Was meine ich damit? Stell dir vor, da ist ein Baumfäller, ein Waldarbeiter, der fällt Bäume mit einer Säge. Der macht das, von mir aus auch mit einer Motorsäge. Aber auch eine Motorsäge wird nach einer gewissen Zeit stumpf. Ich habe das mal gelernt im Motorsägenführerschein, wie man das so nennen kann, für die Pfadfinder. Da haben wir gelernt, wie man so eine Sägekette schärft. Das dauert eine Zeit. Da muss man sich wirklich Zeit nehmen. Und ich habe mich selber dabei ertappt auf dem Ranger-Gelände. Ich wollte noch den Bau eben schnell fertig machen und den dann, ach, das auch noch und so. Und ja, ich weiß, eigentlich müsste ich das Ding jetzt schärfen, aber komm und ran und dann wird noch ein bisschen mehr gedrückt und dann irgendwie geht das schon mit Gewalt. Es ist so anstrengend. Es wäre viel sinnvoller, mal kurz aufzuhören zu arbeiten, sich zurückzunehmen, die Säge zu schärfen und dann wieder mit neuer Kraft vorwärts zu gehen. Es wäre viel effektiver. Und ich glaube, im geistlichen Bereich brauchen wir das auch. Wir müssen ab und an mal so etwas wie unsere Säge schärfen. Wir müssen uns mal wieder neu orientieren und gucken, was tue ich eigentlich? Wo verpulver ich eigentlich meine ganze Energie, meine ganze Kraft? Ist das wirklich wichtig? Ich weiß, damals, als ich mich dann entschieden hatte, hier in der Gemeinde, oder als ich gefragt habe, ob ich in der Gemeinde auch vollzeitig angestellt sein darf, ich wollte hauptberuflich in den Dienst gehen, da war mein Gedanke, ist das, was ich bisher getan habe, ist es das, was ich wirklich tun will, den Rest meines Lebens? Finde ich das so toll? Ich war 12 Jahre selbstständig, hatte ein Studio und habe dann so ein bisschen überspitzt gedacht, will ich wirklich bis zum Rest meines Lebens Werbespots für die Sparkasse Iserlohn machen oder keine Ahnung was? Ist es das, was ich mir immer erträumt habe? Ist es das, wo ich denke, ja, dafür ist mein Leben da? Und damit möchte ich jetzt nicht irgendwelche Berufe schlecht machen, überhaupt nicht. Da muss ja jeder selber überlegen, auch was für ihn wichtig ist. Aber man braucht eben mal diese Zeit, wo man darüber nachdenkt, will ich das, was ich gerade tue, wirklich weitermachen? Oder wie lange soll ich das noch machen? Oder hat Gott was anderes für mich? Und wir können, das ist das letzte, der letzte Gedanke, den ich sagen möchte, wir können diese Zeit des Fastens und Betens auch nochmal neu begreifen und uns darüber Gedanken machen. Glaubst du eigentlich noch an die verändernde Kraft des Gebetes? Glaubst du eigentlich wirklich, dass Gebet etwas bewirkt und verändert? Alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn geehrt wird. Was ihr also in meinem Namen von mir erbittet, werde ich tun. Jetzt denken manche, hey, cool, das ist wie so ein Zauberstab. Ja, ich kann Gott irgendwas sagen und der macht das. Hammer, ich habe es jetzt in der Hand. Jetzt habe ich so den Schlüssel, wie ich erfolgreich werden kann oder wie ich Macht ausüben kann oder keine Ahnung was. Es ist genau das Gegenteil. Da steht, wir sollen in Jesu Namen bitten. Also anstelle von Jesus. Wenn Jesus jetzt hier wäre, wird er genauso beten, wie ich jetzt gerade bete. Ja, würde er das? Weiß ich eigentlich, was Jesus will? Wenn ich in Jesu Namen bete, muss ich erstmal herausfinden, was will Gott eigentlich? Denn es geht nicht darum, dass mein Wille geschieht und ich Gott dazu bewege, dass er das tut, was ich will, sondern es geht genau andersrum. Es geht darum, dass ich erfahre, was ist Gottes Wille. Dein Reich komme, dein Wille geschehe und das will ich dann beten und das wird passieren. Und ich bin ein Teil von Gottes Plan. Ich bin ein Teil von dem, was Gott vorhat in dieser Welt, weil ich genau weiß, was ist wichtig, was ist Gott wichtig, das wird mir in meinem Leben wichtig. Und wenn ich da bete und dann auch noch in Gemeinschaft mit anderen Christen, dann wird Gott das tun. Aber glaubst du das, dass er das wirklich tun wird? Glaubst du, dass Gott diese Gemeinde, dass Gott dich verändern wird, wie wir das gesungen haben, dass er Geschichte schreiben wird durch dein Gebet? Das war das letzte Lied, was wir gesungen haben. Ist es dir überhaupt wichtig zu wissen, was Gott will? Mir geht das so, je länger ich bete, wenn ich in einer Gebetszeit bin, dann werden mir die Dinge, die mir am Anfang sehr wichtig waren, wofür ich unbedingt beten wollte und wo ich Gott sagen wollte, dass er es also auf alle Fälle machen muss, die werden mir manchmal im Laufe des Gebets immer unwichtiger. Und andere Dinge, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die kommen plötzlich hoch. Und ich stelle fest, ah, dafür sollte ich beten, das ist jetzt wichtig, das liegt Gott auf dem Herzen. Ich stelle also fest, das Gebet verändert nicht nur Gott oder ich verändere nicht nur Gott, dass er etwas tut, sondern das Gebet verändert mich selber. Ich selber werde verändert, wenn ich bete. Und das ist natürlich eine unglaubliche Kraft, die da drin liegt. Denn wer kann schon ein menschliches Herz verändern? Das ist so störrisch, sagt die Bibel an anderer Stelle, das kriegst du ja kaum hin. Aber durch Gebet verändere ich nicht nur die Welt, sondern es fängt bei mir an. Die Welt fängt immer bei mir selber an. Wenn ich die Welt verändern will, fang selber an in deinem eigenen Leben. Und so ist das auch beim Gebet. Das Gebet verändert mich. Was ist dir wichtig? Was hast du für Gewohnheiten? Da haben wir vor 2 Wochen was von gehört in der Predigt. Welche guten Gewohnheiten pflegst du? Wie ist das mit Gemeinschaft der Heiligen, mit Gebet, mit Bibellesen, Zeit mit Gott? Und ich hoffe, wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, oh, ich muss mal eine Liste machen mit den Dingen, die mir wichtig sind, dass du dann nicht aufschreibst, einmal Fallschirm springen, einen 8000er besteigen, einmal Ferrari fahren. Das sind ja auch alle schöne Träume und manchmal gibt Gott das so obendrauf. Ja. Aber ist das wirklich das, was so wichtig ist in unserem Leben? Es gibt lustige Filme darüber, die gucke ich auch gerne. Aber ist es wirklich das, worum es geht? Oder gibt es nicht andere Prioritäten? Wenn du noch jung bist, alle unter euch, die noch jung sind, dann frag dich doch mal, was Gott, was willst du mit meinem Leben machen oder was soll ich mit meinem Leben machen? Und vielleicht denkst du jetzt, ich habe noch so viel Zeit. Jetzt machen wir erstmal Abitur fertig oder dann studiere ich noch oder FSJ oder dies oder jenes. Jetzt machen wir das erst. Das ist so der normale Verlauf. Aber wunder dich nicht, und alle Älteren wissen das, das Leben geht so schnell vorbei. Du guckst dich um und plötzlich ist es weg. Und frag mal ältere Menschen, die sagen alle irgendwie, habe ich so das Gefühl, ich war gestern noch in der Schule, ich habe gestern noch keinen Abschluss gemacht, das ist alles noch gar nicht so lange her. Wie konnte das passieren, dass ich jetzt schon 70, 80 Jahre alt geworden bin, ohne es zu merken? Das Leben geht echt schnell vorbei. Wenn du jung bist, ist es gut, frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen, weil du sonst ganz, ganz viele Gelegenheiten Gottes verpasst. Die sind weg, vorbei. Wir haben kein endloses Leben. Und wenn du alt bist, verzeiht mir, dass ich das so formuliere, dann stell doch Gott mal die Frage, Gott, war es das jetzt? Oder was hast du noch mit mir vor? Wie, was soll ich noch so die letzten Jahre, vielleicht auch nur Monate meines Lebens noch tun? Manche Menschen wissen auch, okay, oder sind in diesem Bewusstsein, ich habe ein gewisses Alter erreicht, es könnte jeden Tag auch zu Ende sein. Aber leg dich doch deswegen jetzt nicht hin und sag, ja, dann gucken wir mal, so irgendwann bin ich beim Herrn. Das klingt zwar fromm, aber frag doch lieber mal Gott, was hast du noch für mich? Was kann ich noch mit meinen letzten Wochen, Monaten, Jahren tun? Und ich glaube, Gott hat was für dich. Ich glaube, Gott möchte mit dir Geschichte schreiben, egal ob du 15 bist oder ob du 85 bist. Gott kann mit uns Geschichte schreiben. Und deswegen freue ich mich auf diese Fasten- und Gebetszeit. Erstmal, weil ich erwarte, dass Gott zu mir redet. Ich habe das immer so erlebt. Und selbst wenn Gott schweigt, ist Gottes Schweigen manchmal lauter als Reden. Das erkläre ich ein anderes Mal. Aber Gott macht immer was, wenn ich bete. Wenn ich mir Zeit nehme, passiert immer was. Und das erwarte ich. Und umso mehr, als ich weiß, ich mache das nicht nur alleine, sondern ich mache das mit vielen Christen zusammen. Mit meiner ganzen Gemeinde faste und bete ich und frage Gott, was hast du für mein Leben? Was möchtest du mit unserer Gemeinde tun? Ich bin gespannt, wie Gott unser Leben, wie Gott unsere Gemeinde verändern kann, wenn wir fasten und beten. Was ist dir persönlich wichtig in deinem Leben? Lass uns das herausfinden. Amen. Wir möchten jetzt die Gäste und Zuschauer aus dem Livestream verabschieden. Wir wünschen euch Gottes Segen. Habt eine gute Zeit. Und wir wollen jetzt uns Zeit nehmen, vielleicht Gott eine Antwort geben, vielleicht auch schon mal Gott auch fragen, Gott, was ist denn eigentlich wichtig? Vielleicht kann Gott jetzt schon mit dir reden. Aber versuch jetzt nicht, das als Abkürzung zu betrachten. Wenn ich heute damit Gott rede, brauche ich nicht fasten und beten. Aber frag doch mal so in Gott hinein. Wie sieht das eigentlich in meinem Leben aus? Was brauche ich eigentlich? Brauche ich diese Kraft des Heiligen Geistes?